HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ja, grüß Sie, wo verstehen Sie mal? Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie, lassen Sie
rocken. Lass mal Zug bereit drücken, bitte.
Der Bernhardiner gehört zum Schweizer Klischee genauso wie das rote Taschenmesser, die Uhren und die Banken.
Wir bauen ungefähr 30 verschiedene Kräuter.
Das Besondere hier ist, dass man nur mit dem Zug erreichbar ist. Im Sommer ein Haufen Wanderer, die hierher kommen. Im Winter nur mit dem Zug.
Trotz der hohen Lebensqualität liegt die Schweiz bei der Bezahlung von Frauen und der Gleichstellung am Arbeitsplatz hinter anderen Industrieländern zurück. Schweizer Frauen verdienen rund ein Fünftel weniger als Männer.
In Sachen Gleichberechtigung homosexueller Paare ist die Schweiz eines der Schlusslichter in Westeuropa. Das soll sich ändern. Das Parlament beschloss jetzt, die Ehe für alle zuzulassen.
Wir sind überwältigt. Es war eine ganz klare Mehrheit seitens des Nationalrats.
Die Schweiz hat sich aufgrund von Einwanderung verändert. Die einen sehen das als Bereicherung, die anderen als Bedrohung. Die Schweiz hat sich verändert und ist auch weiterhin auf Migration angewiesen. Das heißt, sie wird sich auch in Zukunft verändern. Die Bevölkerung verändert sich. Das hat dazu geführt, dass sich ein gewisses Demokratiedefizit angestaut hat.
Und trotz aller Veränderungen, Uhren, Taschenmesser, Käse und Schokolade gehen weiter aus der Schweiz in die Welt. Aber auch die Züchtung der treuen Bernhardinerhunde und die Schweizer Kräuter erleben weltweit Anerkennung. Angebaut werden die Kräuter für beliebte Halsbonbons an der Strecke des Berniner Express, der Weltkulturerbebahn. Die Alpenüberquerung ganz ohne Zahnräder, aber mit Panoramafenstern lockt Touristen aus aller Welt, die normalerweise dicht gedrängt sitzen. Wie wird der Tourismus in der Schweiz in diesem Sommer wohl aussehen? Der Rösti-Graben trennt seit jeher die Deutschschweiz von der Westschweiz. Jetzt wurde er zum Corona-Graben, nicht nur wegen der unterschiedlichen Fallzahlen in den Regionen. Wer reist in das kleine Land im Zentrum Europas? Den Schriftsteller Hermann Hesse jedenfalls inspirierte seine Zeit in der Schweiz zu künstlerischen und dichterischen Höhenflügen. Die Spuren, die er dabei hinterließ, werden liebevoll gepflegt und für die Öffentlichkeit aufbereitet in einer kleinen Gemeinde oberhalb von Lugano. Das alles sind Stationen auf unserer heutigen Weltreise durch die Schweiz. Unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer nimmt uns in der nächsten Stunde mit durch dieses Land der eindrucksvollen Landschaften, der vielen Sprachen und der direkten Demokratie. Der erste Ausflug führt uns in den Schweizer Kanton Wallis. Es wird gleich zu Beginn unterirdisch. Zwischen Sion und Sierre befindet sich die Wassergrotte Saint-Léonard mit dem größten natürlichen unterirdischen See Europas. Man kann die beeindruckende Höhle, der auch mythische Kräfte zugeschrieben werden, nicht nur vom Ufer aus bestaunen, man kann sie auf einer Bootstour erkunden. Das wollte sich Dietrich Karl Meurer nicht entgehen lassen und ist nach Saint-Léonard gereist.
Saint-Léonard im Schweizer Kanton Wallis. 2500 Einwohner leben hier, umgeben von Weinbergen. Am Dorfrand befindet sich die Attraktion des Ortes, der Lac Souterrain, der unterirdische See. Von dem kleinen Besucherzentrum führt eine Treppe steil hinunter in eine dunkle Grotte mit einem breiten Bootssteg. Sobald sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kann man von hier aus über eine weit in die Tiefe reichende Wasserfläche blicken. Cédric Savio, der Direktor, schwärmt von den Dimensionen.
Die Grotte ist 300 Meter lang und wir haben eine Fläche von Wasser von 6000 Quadratmeter. Und eigentlich die Grotte selbst geht nur weiter auf die andere Seite 1,5 Kilometer, aber das ist nicht besuchbar.
Die Ausdehnung des Lac Souterrain sorgt für einen Rekord, sagt Cédric Savio.
Das ist der größte unterirdische See Europas.
Und schränkt sogleich ein, der größte natürliche unterirdische See Europas.
Nein, das stimmt. Es gibt eigentlich eine andere Höhle in Österreich, wo ist mehr oder weniger in dieselbe Größe, aber das ist eigentlich ein Bergwerk. Das wurde von Mensch gemacht und dann die haben Wasser reingepumpt.
Am Steg sind mehrere Boote festgemacht. Cédric Savio setzt sich in eins und erzählt, wie die Grotte vor 15.000 Jahren entstanden ist.
Am Ende des letzten Eiszeit. Also das ist eine Gipsgrotte. Und wenn die Gletscher in die Rhonetal geschmolzen sind, ist Wasser hier reingesickert und das Wasser hat die ganze mittlere Teil, wo wir jetzt stehen, langsam gelöst. Das Gips wurde gelöst und die zwei Wände, die bestehen aus anderen Gesteinsarten, die härter sind und die sind da geblieben.
Der Hohlraum hat sich mit Wasser gefüllt. Zwar sickert das permanent ab, doch es läuft immer wieder neues Wasser nach, zum Beispiel wenn es regnet.
Die Durchmesser von den Felsen oben in die Decke ist etwa 30 bis 70 Meter. Also es dauert immer, wenn es regnet, es dauert 2-3 Tage, bis das Wasser hier reinkommt, wirklich. Aber das spürt man, wir haben etwa 15 Kaminen auf beide Seiten. Und wenn es regnet, die Kamine werden mehr aktiv und es sickert Wasser rein.
Jahrhundertelang war die Grotte komplett bis zur Decke mit Wasser gefüllt. 1946, nach einem Erdbeben, sank der Wasserspiegel. Erst dadurch ist es möglich, die Höhle zu besichtigen. Jedes Jahr kommen etwa 80.000 Besucher. Sie werden mit den Booten über den See gefahren. Hier und da sind die Felswände angeleuchtet, sodass entweder Schatten entstehen, die die Fantasie anregen, oder die geologischen Besonderheiten der Grotte erkennbar werden.
Wir haben eigentlich drei verschiedene Gesteinsarten in der Grotte. Wir haben Marmor auf der Südwand, wir haben Schiefer auf der Nordwand und, wie gesagt, die mittlere Teil, wo besteht aus Gips.
Das Wasser des Lac Souterrain, in dem heute als Touristenattraktion auch etwa 30 Regenbogenforellen leben, hat das ganze Jahr über eine Temperatur von 15 Grad. Im hinteren Bereich der Höhle gibt es einen kleinen Strand. Regelmäßig finden hier Konzerte statt, erzählt Joel, einer der Bootsführer. Denn die Akustik der Grotte sei beeindruckend, sagt er und stimmt ein Lied an. Diverse Legenden ranken sich um die Grotte, erzählt Höhlendirektor Cédric Savio.
Zum Beispiel, dass die Jungfrauen vom Dorf am Weihnachtsabend bei dem Eingang der Grotte kamen. Und wenn das Mond sich auf das Wasser widerspiegelte, sie könnte das Gesicht ihrer zukünftigen Ehemann ins Wasser sehen.
Durch den veränderten Wasserstand des Lac Souterrain funktioniert das mit dem Mondlicht heute allerdings nicht mehr, sagt Cédric Savio. Dennoch schreiben einige dem See nach wie vor besondere Kräfte zu. Sie kommen zum Meditieren in die Grotte, abgeschirmt von Handy- und WLAN-Strahlung.
Dietrich Karl Meurer, unser Korrespondent in Zürich, sammelt Eindrücke aus der ganzen Schweiz für die ARD und ist uns für diese Station der Weltreise aus Zürich zugeschaltet. Herr Meurer, sind Sie denn schon wieder auf solchen tollen Reisen durch die Schweiz unterwegs? Geht das?
Ganz zurückhaltend habe ich das gemacht, einfach um das Risiko einer möglichen Ansteckung gering zu halten. Aber ich bin schon gereist, auch ins Wallis.
Als die Grenzen innerhalb Europas zu Hochzeiten der Pandemie dicht gemacht wurden, da gingen ja Bilder um die Welt von einem Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen. Also wirklich dramatisch und symbolhaft, der jetzt aber wieder weg ist. Wie gut kann man denn jetzt als Tourist die Schweizer Sehenswürdigkeiten wieder besuchen? Wie sehr öffnet sich die Schweiz für Touristen wieder?
Ja, vielleicht, wenn ich zu dem Lac Souterrain vielleicht nochmal schauen darf. Ja, da ist es so, dass man unter bestimmten Bedingungen nur diese Höhle besuchen darf. Man muss nämlich zum Beispiel eine Vorabreservierung machen online. Dann darf man nur in einem bestimmten Zeitfenster dort sein, damit man sich nicht im Eingangsbereich drängt. Es herrscht Maskenpflicht und auch die Anzahl der Personen, die auf einem Boot da durch die Höhle quasi geschippert werden, die ist reduziert. Und ich würde sogar fast denken, dadurch ist es vielleicht sogar noch schöner, wenn man nicht so gedrängt auf einem Boot sitzt. Aber es ist eben doch schon anders. Und auch der Hinweis extra auf der Webseite von der Höhle, nach jeder Fahrt werden die Boote desinfiziert.
Ist das zwar ein geschlossener Raum, in Anführungsstrichen, aber natürlich ein sehr, sehr großer. In anderen geschlossenen Räumen, Museen, gibt es wahrscheinlich ähnliche Regeln. Wie ist es denn in Berghütten, wo man sagen könnte, naja, da ist man doch viel draußen und an frischer Luft?
Naja, es ist so, dass also eigentlich alle gastronomischen Einrichtungen bestimmten Konzepten folgen müssen, dass eben nicht zu eng beieinander gesessen werden darf, dass man eben auch zum Beispiel bei Gaststätten, erst recht natürlich bei Berghütten, die Nachverfolgung im Falle einer Infektion gewährleisten kann. Sprich, man muss also Name und Telefonnummer oder auch E-Mail-Adresse hinterlegen. Und da ist es schon so, dass man aber wirklich sich alle Mühe gibt, die Gäste wieder zu empfangen. Es sind auch zum Beispiel die Bergbahnen wieder geöffnet, auch Campingplätze und die Museen, auch die alle natürlich mit speziellen Sicherheitskonzepten.
Und gleichzeitig gehen ja jetzt dieser Tage die Meldungen durch die Welt, dass es in der Schweiz wieder steigende Infektionszahlen gibt. Natürlich stellt man sich dann die Frage, wie sicher ist es, in die Schweiz zu reisen?
In der Schweiz war es ja so, da hat man relativ zeitig relativ viele Fälle festgestellt, auf bestimmte Regionen konzentriert. Das Tessin ganz im Süden, an der Grenze zu Italien, an der Westschweiz, im Raum Genf. Und die Regierung hat relativ schnell und entschlossen gehandelt. Also schneller als in Deutschland, würde ich sagen. Man verbot Großveranstaltungen, es wurden auch Geschäfte und Restaurants geschlossen, relativ schnell. Es gab Homeoffice-Regelungen, aber dann war man eben doch relativ liberal, was zum Beispiel eine Maskenpflicht anbetraf. Die gab es bis vorgestern nicht. Und als man das Ganze dann gelockert hat, da hatte ich den Eindruck, dass die Bevölkerung, die zunächst auch sehr diszipliniert war, dass sie dann doch relativ nachlässig wurde. Und tatsächlich die Infektionszahlen, die teilweise ja nur noch 10 bis 20 Neuinfektionen pro Tag waren, sind jetzt wieder in den dreistelligen Bereich geklettert.
Das heißt, das nehmen sich die Leute natürlich jetzt dann doch zu Herzen und es gibt die Maskenpflicht in Bus und Bahnen. Wie sieht man das denn, wenn Sie unterwegs sind, jetzt zum Beispiel in Zürich, bemerkt man das Ausbleiben der Touristen?
Es merkt man auf jeden Fall nach wie vor, dass es nicht so gedrängt ist. Gerade in Zürich, in der Innenstadt im Sommer früher, da waren also quasi die Altstadtgassen wirklich mit Touristen aus aller Welt, vor allen Dingen aus Asien, aus China, aus den USA, wirklich ja regelrecht überlaufen und hatte schon teilweise Mühe, an bestimmten Stellen ja das berühmte Selfie zu machen, irgendwie mit dem Turm des Großmünsters im Hintergrund. Das geht alles jetzt relativ entspannt. Natürlich ist man nicht allein unterwegs, eine große Stadt und es gibt viele Menschen, aber es ist insgesamt nicht so gedrängt. Auch in den Zügen ist es nicht so voll, aber es zieht so langsam wieder an, würde ich sagen.
Jetzt ist die Schweiz ja eigentlich prädestiniert mit ihren Bergen und Seen, um zu sagen, da kann man doch auf jeden Fall wieder hinfahren, da kann man weit von der Zivilisation unterwegs sein. Ist es eine Hoffnung, dass diese Art von Tourismus dadurch vielleicht jetzt wieder langsam auch erstarkt? Weil das ist ja sicher auch ein wirtschaftlicher Einbruch.
Auf jeden Fall. Also die Neubuchungen bei Hotels, die sind im April um 90% zurückgegangen. Und es gab endlos viele Stornierungen. Viele Häuser haben trotzdem weiterhin geöffnet gehabt, aber trotzdem, es war also wirklich ein starker Einbruch. Jetzt ist es so, dass man hofft, dass viele aus anderen europäischen Ländern in die Schweiz kommen oder dass Schweizer in der Schweiz Urlaub machen. Denn es gibt nach wie vor noch Restriktionen und auch überhaupt auch Schwierigkeiten, zum Beispiel aus den USA in die Schweiz zu kommen. Wer aus den USA kommen würde, es gibt aber kaum Flüge, der müsste erst einmal in eine Quarantäne. Oder das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Länder, die gar nicht so weit weg sind, aber doch auch stark betroffen sind jetzt aktuell von der Pandemie, zum Beispiel Serbien oder Schweden. Da ist es so, die kommen eben kaum rein. Also man konzentriert sich auf die Schweizer Gäste und natürlich auf die aus den Nachbarländern. Die Deutschen sind sehr willkommen, wird immer wieder betont und man hat extra so ein Siegel eingeführt. Das heißt clean und safe, also sauber und sicher. Und damit hofft man sozusagen, ja, dass man da die Gewissenhaftigkeit der Schweizer, die Sauberkeit, die manchmal ja auch so ein bisschen aus deutscher Sicht so ein bisschen belächelt wird, die wird als Spießigkeit gesehen, dass die dann eben vielleicht Vertrauen schafft. Das sei zwar, sagt man, nicht sexy, aber in der Pandemie sei eben Zuverlässigkeit gerade gefragt.
Das heißt aber auch, die reiche Schweiz verkraftet das nicht so ganz einfach, wenn die Touristen, auch die Ferntouristen, fernbleiben. Ganz offensichtlich gibt es ja auch sogar wirtschaftliche Dominoeffekte.
Ja, ganz auf jeden Fall. Also gerade wenn wir auf den Tourismus schauen, es gibt ja einige, ja, sogenannte Hotspots, touristische Zentren, wie zum Beispiel Luzern, die extrem auf Touristen aus Asien eingerichtet waren. Dort gab es ja und gibt es ja nach wie vor Geschäfte, die haben chinesische Beschriftungen, die werben mit chinesischen Stars auf ihren Bildschirmen in den Schaufenstern, die haben chinesisch sprechendes Personal und aus China kommt niemand. Also diese Geschäfte, die genau auf die Chinesen ausgerichtet sind, auch die Gaststätten, die da extra Speisekarten auf Chinesisch haben, die sind jetzt leer und was zum Beispiel die Einheimischen freut, die sagen, endlich hatten wir die Stadt für uns in diesem Frühjahr wieder, ist natürlich das Leid der Unternehmer, die natürlich ihre Kunden, ihre Gäste einfach nicht empfangen können.
Und das sind die Gäste, die übernachten, die aber natürlich auch einkaufen und die fehlen. Dietrich Karl Meurer, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Die Schweiz braucht den Tourismus. Dabei treten nicht alle Schweizer immer wohlwollend den Reisenden in ihrem Land gegenüber. Die Schweizer Schriftstellerin Andrea Simmen zum Beispiel beobachtet sie mit einem Augenzwinkern, zum Beispiel am Flughafen Zürich-Kloten, dem größten Flughafen der Schweiz.
Da landet irgendein Flugzeug in Kloten. 239 Touristen steigen schnatternd die Treppe hinunter. Hinten folgt, gestützt von zwei Bodenpersonalgewerkschaftern, ein bleicher Pilot. In einem Netz wird ein gelb-grüner Co-Pilot nach unten gehievt. Im Rumpf des Flugzeuges lallen sechs Stewardessen wirres Zeug. Im Kontrollturm schwitzt ein Beamter und versucht, mit einem Klarnertüchlein die schweißnassen Armaturen zu trocknen. Eine Handvoll Zeitungsjournalisten verlässt enttäuscht das Flughafengelände. Was ist geschehen? Die Ankömmlinge haben zum ersten Mal Berge gesehen, sind mit ihren Kameras im Flugzeug von Fensterseite zu Fensterseite gesprungen, lauter verzauberte Worte schreiend, hantierend mit ihren Nikons, Hasselblads, Minoltas, Kodak rein und Fuji raus, Daumen auf Abzug und Zeigefinger vor das Objekt und ASA einstellen, Blende öffnen, sich gegenseitig Feldstecher und Videos aus den Händen reißen, damit sie von da oben irgendwelche Red Holstein, Ehringer, Schwarzfleck oder Braun Swiss vor die Linse kriegen. Zusennerinnen, die jodeln beim Ausmisten von Hühnerställen und verschrobene Bauern, die mit Mistgabeln hinter Kirschen stehlenden Kindern nachtoben, beobachten können.
Wir folgen später noch einmal der begeisterten Touristenschar im Anflug auf den Züricher Flughafen aus Zeiten vor der Digitalfotografie in der Erzählung von Andrea Simm. HR2, der Tag auf Weltreise in der Schweiz. Was die von da oben sicher nicht gesehen haben, ist eine andere Schweizer Spezialität, die Kräuter. Im besonderen Bergklima gedeihen sie mit hervorragenden Aromen. Im Südosten der Schweiz, kurz vor der Grenze nach Italien, befindet sich das Reich des Schweizer Kräuterkönigs Reto Rasselli. Von Pfeffer bis Edelweiß, er hat sich als einer der ersten für reinen Bioanbau entschieden. Seine Kräuter sind im wahrsten Sinne des Wortes weltweit in aller Munde, denn er beliefert unter anderem einen bekannten Hersteller von Schweizer Kräuterbonbons.
Grauer, kräftiger Schnauzbart, buschige Augenbrauen hinter einer Brille, blau-weiß-rot kariertes Hemd. Das ist Reto Rasselli, der wohl bekannteste Kräuterbauer der Schweiz. Im letzten Zipfel des Landes, im Tal Poschiavo, in dem Teil Graubündens, in dem man Italienisch spricht, bewirtschaftet Reto Rasselli rund 14 Hektar Land.
Wir bauen ungefähr 30 verschiedene Kräuter. Das geht von den ganz gewöhnlichen Kräutern wie Pfefferminz, Thymian, Salbei, typische Bergkräuter, Spitzwegericht, Frauenmantel, einige Gewürze und in den letzten Jahren haben wir auch essbare Blüten. Das sind vor allem Kornblumen, verschiedene Farben, Sonnenblumen und Ringelblumen.
Die prächtigen Felder von Reto Rasselli liegen in alpiner Südlage auf 1000 Meter Höhe. Hier gibt es viel Sonnenschein, also ideale Bedingungen für den Kräuteranbau. Pro Jahr erzeugt der Bauer 35 bis 40 Tonnen getrocknete Ware. Dabei setzt er voll und ganz auf Bio. Er sagt, es mache doch keinen Sinn, etwas Gesundes anzubauen, um es dann mit Unkrautvernichtungsmitteln oder chemischem Dünger zu vergiften.
Unkraut, die wachsen wie verrückt. Und das ist das Schwierigste oder unsere Aufgabe, diese Felder vom Unkraut zu befreien.
Vom Frühjahr bis zum Herbst wird Unkraut gejätet, tonnenweise. Das geschieht klassisch per Hand.
Also wir haben auf dem Betrieb während der Saison 12 Mitarbeiter. Und 4, 5, 6 von diesen sind nur mit der Unkrautbekämpfung beschäftigt.
Der Biobauer verkauft seit über 30 Jahren einen großen Teil seiner Kräuter an einen weltweit bekannten Schweizer Bonbonhersteller. Ihn als Kunden zu haben, war ein Glücksfall für Reto Rasselli. Sonst hätte er vielleicht den Kräuteranbau wieder aufgeben müssen.
Absolut. Ich bin der Erste, der in der Schweiz angefangen hat, Kräuter zu kultivieren. Es war schon im Jahr 81. Und wir haben ein Jahr später haben wir das Glück gehabt, die Firma Ricola als Kunde zu gewinnen. Und das hat natürlich das Ganze entwickeln können. Wir haben das kontinuierlich ausgebaut und dank Ricola gibt es heute in der Schweiz den Kräuteranbau.
Auch wenn er die Grundzutaten für die Kräuterbonbons liefert, kennt Reto Rasselli das Rezept dafür nicht.
Das ist eine 13-Kräuter-Mischung, ich kenne diese nicht. Das ist eine geheime Mischung oder eine Firmengeheimnis, sagen wir so.
Anders sieht das natürlich aus bei den eigenen Kräuter- und Teemischungen, die Reto Rasselli abpackt, um sie in Schweizer Supermärkten zu verkaufen. Etwa seinen persönlichen Lieblingstee mit Edelweiß.
Edelweiß ist eher bitter, aber man muss sehen, Edelweiß ist eine sehr emotionale Pflanze. Wenn man Kräutertee mit Edelweiß sagt,
das reizt, das will man probieren.
Auch wenn Reto Roiselli nicht mehr der Einzige ist, der auf Kräuteranbau setzt, nennt man ihn den Kräuterkönig. Eine Bezeichnung, die den sympathischen Schweizer durchaus freut.
Das hat vermutlich einmal irgendjemand geschrieben, oder? Und dann man wiederholt das wieder. Das macht mir auch Freude, muss ich sagen.
Dietrich Karl Meurer, Sie waren beim Kräuterkönig im Südosten der Schweiz. Es hörte sich ja jetzt gerade so an, als dass man dem Edelweißtee überhaupt nicht widerstehen kann. Haben Sie diese Kräuter auch selbst probiert?
Ja, der Kräuterkönig, der sagte ja, der schmeckt bitter und das stimmt tatsächlich. Also der ist bitter, aber auch diese Aura, die dieses Getränk, wenn man dann hört, Edelweißtee umgibt, es ist tatsächlich auch die ist da.
Das heißt, es gibt dann Gefühle.
Auf jeden Fall. Aber ich bin ja Thüringer, ich trinke natürlich den Thüringer Kräutertee.
Okay. Da waren Sie aber mit dem Berliner Express unterwegs. Dieser Kräuterbauer ist nämlich an der Strecke des Berliner Express eine Bahnstrecke, die UNESCO-Welterbe ist. Wie geht denn das, eine Bahnstrecke als Weltkulturerbe?
Ja, das geht sehr, sehr gut, weil die Strecke baulich einfach spektakulär ist. Und das war auch der Grund, warum man sie auf die Welterbeliste genommen hat. Im Jahr 2008 war das. Nämlich wegen einzigartiger Bautechnik und Linienführung. Und wenn ich da mal mit ein paar Zahlen kommen darf, es gibt 55 Tunnel und 196 Brücken auf dieser Strecke. Und dann nicht nur irgendwelche Tunnel und Brücken, sondern wirklich ingenieurtechnische Meisterleistungen. Zum Beispiel das Landwasserviadukt, das führt 65 Meter in der Höhe direkt in einen Berg hinein. Immer wieder gern fotografiert. Es gibt weitere Tunnel, die nennen sich dann Kehrtunnel und Spiraltunnel. Und wenn man sich das ein bisschen überlegt, wie diese Namen zustande kommen, dann weiß man auch, wie diese Tunnel gestaltet sind. Nämlich, da fährt man in einem Spiraltunnel tatsächlich im Berginneren wie in einer Spirale unten herein und dann im Kreis mehrmals herum innerhalb des Berges und kommt oben wieder raus. Und auch bei den Kehrtunneln fährt man eben an der einen Stelle unten rein und kommt oben wieder heraus. Also es ist wirklich sensationell.
Und es wird einem nicht schwindelig dabei.
Das wird einem nicht schwindelig und es ist natürlich auch dunkel. Man sieht es nicht, aber allein das Gefühl, man kriegt es dann erklärt, wenn man da im Zug sitzt. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Erst recht, wenn man dann eben sieht, dass man plötzlich ja viel weiter oben zum Beispiel herauskommt.
Also das ist das technische Beeindruckende, aber es sind Panoramafenster, durch die man da auch schauen kann. Was hat man denn oder was haben Sie da gesehen?
Ja, es ist also, ja, man sieht alles Mögliche. Ne? Man sieht Schluchten, man sieht Berge, man sieht etwas weitere und etwas lieblichere Täler. Es gibt immer wieder interessante Ausblicke, auch auf Gletscher. Und dann ganz im Süden dann, wenn man sich dann Italien nähert, dann tauchen tatsächlich Palmen auf. Und immer wieder, das ist vielleicht das Beeindruckendste bei dieser Fahrt, gibt es immer wieder ein A und O. Oder die, ja, wenn man nicht alleine reist, dann wird man nur am Ärmel gezuppelt. Und dann soll man auf der anderen Seite vielleicht noch ein Foto machen und da noch schauen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das machen auch alle mit, ne? Da schämt man sich dann nicht.
Das ist eine Strecke, die eben dieser Berliner Express dann befährt. Eine offensichtlich sehr beeindruckende Strecke. Es gibt aber mehrere Pässe mit solchen Zügen.
Ja, es gibt endlos viele Strecken in der Schweiz, wo es sich lohnt, entlang zu fahren. Aber es gibt so ein paar Parade-Panorama-Strecken. Ne? Also natürlich die Berliner Strecke, dann gibt es die über den Gotthardpass, berühmt von der Innerschweiz, von Luzern ins Tessin. Da ist es dann die alte Strecke, weil ja die neue Bahn fährt ja sozusagen durch den großen Tunnel, durch den längsten Tunnel, Eisenbahntunnel der Welt. Dann gibt es den Glacier-Express, der vom Wallis ins Bündnerland führt. Da heißt es, das ist der langsamste Schnellzug der Welt. 8 Stunden fährt man da durch die Alpenkette. Auch da wieder endlos viele Tunnel und knapp 300 Brücken. Und letzten Endes auch eine sehr tolle Strecke, die sogenannte Golden Pass-Linie von der Deutschschweiz. In Zweisimmen startet die Strecke in die französischsprachige Schweiz, in die Romandie, nach Montreux am Genfersee.
Unglaublich klingt das, auf jeden Fall, wenn man rausschaut, schon offensichtlich. Sie haben sich aber auch ein bisschen im Zug umgeschaut. Was haben Sie da beobachten können?
Ja, ich habe ja schon so ein bisschen dieses A und O geschildert, was es da auf jeden Fall gibt. Und dann ist es so, ich bin mit dem Berliner Express im letzten Jahr gefahren, also vor der Corona-Pandemie. Und da war als allein schon sozusagen die Schar der Mitreisenden einfach schon sehr sehenswert. Da waren eben Chinesen dabei, da waren Amerikaner dabei, da waren mittendrin dann plötzlich wieder eine Gruppe mit Schweizer Seniorinnen, die sich irgendwie ja zu einem etwas erweiterten Kaffeeausflug irgendwie getroffen hatten. Das war schon sehr, sehr zu sehen. sehr, sehr spannend zu sehen, auch so ganz unterschiedlich. Ich habe ja dann die, als Reporter darf man das ja, habe ich auch die Leute angesprochen. Die haben mir dann teilweise ihre Fahrkarten sogar gezeigt. Da waren also Leute dabei, die mit dem Interrail-Ticket da durch ganz Europa gefahren sind und hatten schon ganz viele Stempel drin und verschiedene Linienführungen. Die waren also schon seit Tagen mit dem Zug unterwegs. Und dann gab es auch Leute, die haben geschlafen in dem Zug, obwohl es so eine tolle Aussicht gab. Und da habe ich den Schaffner gefragt, habe gesagt, passt das? Lässt sich das irgendwie erklären, dass man da im Zug sitzt und schläft? Und dann sagt er, ja, das erleben wir auch immer wieder. Das sind Leute aus Übersee, die sind gleich vom Flugzeug quasi in den Zug gekommen und die sind dann erstmal so K.O., die haben Jetlag und die werden dann schon immer von den Mitreisenden auch immer wieder mal geweckt, aber die schlafen tatsächlich im Zug.
Also offensichtlich viel los, dicht gedrängt, kann man sich natürlich jetzt gerade mal wieder nicht vorstellen. Was erwarten Sie für dieses Jahr bei solchen Strecken?
Ja, da bleiben die Amerikaner und Asiaten erst einmal weg und alle anderen Fernreisenden auch. Und dadurch dürfte es vielleicht nicht so unterhaltsam sein, aber entspannter in den Wagen. Allerdings jetzt auch für die Panoramastrecken gilt natürlich Maskenpflicht. Das schränkt es natürlich mit dem Angenehm etwas ein, aber der Blick, der bleibt natürlich genauso schön.
Und damit sind wir mit Dietrich Karl-Maurer wieder in Zürich gelandet. Da, wo die Touristen in der Erzählung der Schweizer Schriftstellerin Andrea Simmen noch in der Luft sind, schaulustig Flugzeugbewegungen provozieren.
So geriet das Flugzeug arg schwankend vom Kurs ab, streifte beinahe das arme alte Matterhorn, stellen Sie sich die Schreie vor, kurfte tief über den Bieler See, hören Sie die Quietscher. Ein Fischer, das sind die Grünen mit den nassen Füßen, verlor das Gleichgewicht. Er liegt heute noch mit Wassertrauma im Kreisspital. Ja, und dann sehen die lieben Fluggäste Eisenbahnen von oben, Hügel von oben, Streusiedlungen von oben, Tannen, Chalets und Berge. Der Pilot, der endlich zur lebensgefährlichen Landung ansetzen will, schmeißt kennerisch eine Appenzeller Zäuerli-Kassette in den Rekorder und droht durch die Lautsprecher die Musik abzustellen, falls sich noch einer von diesen Ausländertrotteln von seinem Platz rührt. So kann er versuchen zu landen. Die fünf Schweizer Bankiers, die hinten mit ihren Küppli-Gläsern und Groupies gesessen haben und einen solchen Flug zum sechsten Mal mitgemacht haben, so steht es in ihren Scheidungsurteilen, jodeln nachts, schwanken hin und her, riechen nach Heu und Stroh und leben zu fünft in Niklaus von der Flüß Kabäuschen. Ja, sehen Sie, mein lieber Bauer, so geht das tagtäglich.
Touristen in der Schweiz, so sieht sie Andrea Simmen. HR2, der Tag auf Weltreise heute in der Schweiz. Wenn wir bis hierhin die Berge genossen haben, blieb unerwähnt, welche Gefahr von tiefen Schluchten, steilen Felswänden und eisigen Gletschern gelegentlich ausgehen kann. Wer hilft, wenn es schief geht? Auf die Rettungskräfte ist Verlass und lange Jahre galt der Bernardiner als ihr wertvoller Helfer. Treue Augen, kuscheliges Fell und jede Menge Mut. Noch heute gelten Bernardiner als echte Freunde der Menschen und als Retter in der Not. Mittlerweile sind zwar einige Mythen rund um den Vierbeiner widerlegt und die Bergrettung arbeitet heute vor allem hochtechnisiert, aber der Bernardiner besitzt in seiner Schweizer Heimat noch immer den Status eines Nationalhundes. Vor 133 Jahren, im Juni 1887, wurden die Bernardiner als Rasse anerkannt.
Der Bernhardiner gehört zum Schweizer Klischee genauso wie das rote Taschenmesser, die Uhren und die Banken. Am 2. Juni 1887 wurde auf einem internationalen Hundekongress der St. Bernhardshund als Schweizer Hunderasse offiziell anerkannt und der Rassestandard als verbindlich erklärt.
Ein großer Hund, der zwischen 60 und 75 Kilo wiegt, kommt drauf an, ob Rüde oder Weibchen. Und wie groß das er ist?
Erläutert Alexandra Burgdorf von der Stiftung Fondation Barry in Martigny im Schweizer Kanton Wallis, der weltweit bedeutendsten Bernhardinerzucht. Die weiß-braunen Bernhardiner mit ihren schwarz umrandeten, treuen Augen gelten als stur. Dennoch werden sie von ihren Halterinnen und Haltern geliebt, denn sie sind sehr anhänglich. Zum perfekten Familienhund werden sie durch eine weitere Eigenschaft.
Sie lassen sich gerne streicheln und viele, sie lehnen sich dann regelrecht an sie ran. Ne? Wenn sie anfangen, sie zu streicheln, dann lehnt er sich voll an sie.
Gezüchtet wurden die Bernhardiner ursprünglich in der kargen Gebirgswelt des großen St. Bernhard-Passes in 2469 Metern Höhe. Die Mönche, die dort im 11. Jahrhundert ein Hospiz gegründet hatten, als Zufluchtsort für Reisende, nutzten die Hunde als Lastenträger. Spätestens seit dem 17. Jahrhundert setzten die Chorherren die gutmütigen Vierbeiner auch im Schnee als Suchhunde ein. Der bekannteste und sagenumwobenste von ihnen war Barry, nach dem die Fondation Barry benannt ist.
Barry ist 1800 geboren, hat auf dem Pass gelebt und er soll 40 Menschen das Leben gerettet haben. Also die Leute im Schnee gefunden haben und dann eben mit den Chorherren zurück ins Hospiz.
Die Menschenrettungen sind dokumentiert, sagt Alexandra Burgdorf. Ein Mythos seien dagegen der sogenannte Knabenritt auf Barrys Rücken und auch das Halsband mit einem kleinen Schnapsfass.
Ganz klar ist, dass das Fässchen im Nachhinein dazugekommen ist und hat sich dann irgendwie halt so etabliert. Aber es gehört nicht ursprünglich dazu, weder Schnaps noch sonst etwas. Nein, das kam dann danach.
Im Barryland genannten Museum der Stiftung in Martigny ist alles zusammengetragen, was es rund um die Bernhardiner gibt. Gemälde, Werbetafeln, Briefmarken, Porzellanfiguren und sogar Plüschtiere. Als Hauptattraktion gelten jedoch eindeutig die Gehege, in denen lebendige Vertreter der Schweizer Hunderasse bestaunt werden können. Ausgewachsene Tiere und jedes Jahr 20 bis 25 Welpen. Die Fondation Barry hat 2005 die jahrhundertealte Zucht von den Augustinermönchen übernommen. Der Orden hatte nicht mehr genügend Mitglieder, um die Bernhardinerzucht zu betreuen. Doch dank der Stiftung ging es weiter mit den berühmten Hunden vom großen St. Bernhard. Für ein Bernhardiner Junges müssen seine künftigen Besitzer umgerechnet knapp 2500 Euro bezahlen. Das Interesse ist groß, erzählt Alexandra Burgdorf. Als Rettungs- und Lawinenhunde wurden die Bernhardiner einst berühmt. Doch dafür werden sie schon längst nicht mehr eingesetzt.
Einfach, weil die Technik heutzutage ganz anders ist. Früher gab es keine Hubschrauber. Heute gibt es Rettung per Hubschrauber und die Hunde werden zu schwer. Also Bernhardiner werden jetzt viel zu schwer für die Helikopter. Darum sieht man auch heutige Rettungshunde, sind auch kleiner, leichter, agiler als die Bernhardiner.
Außer für die Zucht und im Museum nutzt die Fondation Barry die Vierbeiner als Sozialhunde, für Heim- und Schulbesuche und für tiergestützte Therapien. Jeweils im Sommer können die Bernhardiner direkt an der ursprünglichen Zuchtstätte besucht werden, dem Hospiz auf dem großen St. Bernhard-Pass.
Dietrich Kalmeuer hat es zu den Hunden gezogen. Herr Maurer, ist das denn so, dass man schon sagen kann, ja, die Rasse der Bernhardiner ist also ein weiterer Schweizer Exportschlager neben Taschenmessern, Uhren und Schokolade?
Also wenn es nach mir ging, auf jeden Fall, weil sie einfach wirklich herzig sind. Es war ja auch die erste Reise überhaupt, die ich nach dem Lockdown gemacht habe und das war wirklich extrem spaßig und auch unterhaltsam. Ein wirklich schöner Tag sozusagen, ein schöner Tag im Leben eines Korrespondenten.
Aber der Preis hat dann vielleicht doch abgeschreckt, sich einen mitzunehmen?
Ja, vor allen Dingen brauchen die viel, viel Zuneigung und die passen so gar nicht zusammen mit einem Korrespondentenalltag, wo man ja doch immer wieder schnell reagieren muss und auch oft lange Tage im Studio, im Büro verbringt.
Es ist aber nicht alles hat nicht alles gleich geklappt, was aus der Schweiz exportiert werden sollte. Wo hat es denn mal gehangen?
Ja, es gibt zum Beispiel ja ein Produkt, das wird als das Nationalgetränk der Schweizer beschrieben. Das ist die Limonade Rivella. Das ist so eine Limonade mit Milchserum, 35% Milchserum aus Molke. Manche sagen, ja, das ist so das Abprodukt aus der Käseherstellung. Aber es ist eben sehr beliebt, Nummer 2 auf dem Gesamtgetränkemarkt nach der berühmten Cola aus den USA. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Karamell ist die Hauptgeschmacksrichtung, aber auch zum Beispiel auch Grüntee. Und das läuft in der Schweiz ja prima. Es gibt es auch in Liechtenstein, auch in Luxemburg und in den Niederlanden. Aber in Deutschland bekam man irgendwie nicht den Fuß in die Tür. Da hat man den Export nach Deutschland wieder eingestellt letztes Jahr.
Kann auch mal passieren. Es gibt aber ein anderes, ich sag mal, politisches Produkt, wo wir immer bei Ihnen anrufen, wenn in Deutschland mal wieder über direkte Demokratie diskutiert wird, dann melden wir uns und bitten um Erfahrungsberichte. Denn diese Form der direkten Demokratie gibt es in der Schweiz. Wie akzeptiert ist denn die Volksabstimmung in der Schweiz selbst?
Ja, diese direkte Demokratie, das bedeutet tatsächlich Mitbestimmung auf allen Ebenen. Also bei Gemeindeentscheidungen, wenn es um einen Schulsportplatz geht, über den Kanton, wenn es da um vielleicht Öffnungszeiten für Gaststätten geht, bis hin zur Verfassung. Und da können wirklich die Schweizerinnen und Schweizer wirklich abschließend mitentscheiden. Und das Ganze ist sehr, sehr akzeptiert. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger steht hinter dem System. Und das muss man sagen, selbst wenn sie sich nicht an allen Volksabstimmungen beteiligen.
Die Vorlagen für so eine Volksabstimmung stammen ja auch aus dem Wahlvolk. Das birgt natürlich Risiken, wenn die Fragestellung zum Beispiel mit der Verfassung kollidiert.
Ja, das ist immer wieder der Fall. Das ist auch der Fall sogar nach Abstimmungen selbst, dass es da eben zum Beispiel Konflikte gibt. Hatten wir zum Beispiel erlebt, als die Mehrheit der Schweizer für ein Verbot des Baus von Minaretten gestimmt hatte. Da war der Konflikt mit dem Recht auf Religionsfreiheit zum Beispiel. Das ist also zum Beispiel auch ein Problem gewesen, als es darum ging, die Zuwanderung zu begrenzen. Da musste die Regierung einen Weg finden, wie sie das Volksvotum so umsetzt, dass es bestehende Verträge, zum Beispiel das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, nicht tangiert und trotzdem dem Volkswillen entspricht. Das ist also wirklich sehr, sehr schwierig und oft auch, sind hinterher weder die, die abgestimmt haben, und noch die, die Abstimmung angestrebt haben, wirklich zufrieden damit.
Das sind ja schon die Nachteile. Gibt es noch weitere Nachteile, muss ich sagen? Ja, also es ist nicht alles Gold, was Volksabstimmung ist.
Naja, die Schweizer Politik ist durch diese Volksabstimmung und überhaupt über diesen gesamten Prozess, ja zum Beispiel von Gesetzbildung, sehr, sehr langsam. Es dauert oft 5 Jahre und länger, bis eine Idee umgesetzt wird. Die Politik, kann man sagen, die wird weichgespült. Regierung und Parlament kommen mit nur, ja, selten mit radikaleren Vorlagen, weil sie natürlich wissen bzw. fürchten müssen, dass ein Referendum das gleich wieder kassieren könnte. Und man muss auch sagen, im internationalen Vergleich landet die Schweiz, obwohl man das immer denken würde, in Sachen Demokratie nicht auf dem Spitzenplatz. Da sind zum Beispiel die skandinavischen Länder mit einem großen Schutz des Rechtsstaats und sozialer Gleichheit, die dort stärker ausgeprägt ist, liegen dann vor der Schweiz. Aber trotzdem, die Schweizer stehen hinter ihrem System. Und es ist ja wirklich eben auch einmalig.
Aber wenn man jetzt sich auf praktische Beispiele nochmal konzentriert, Sie haben es eben schon angesprochen, manchmal hemmt diese Volksabstimmung. Vom Parlament ist jetzt gerade die Ehe für alle beschlossen worden, nach 7 Jahren. Wie lange dauert es denn jetzt noch bis zur Umsetzung?
Das weiß man noch nicht so genau. Das dauert noch eine ganze Weile, denn auch die zweite Parlamentskammer, der Ständerat, der die Kantone vertritt, das ist vielleicht so zu vergleichen in Deutschland mit dem Bundesrat, der muss noch seinen Segen geben. Und es gab bereits schon den Fall, dass sich jetzt eben eine christlich-nationalkonservative Partei, die EDU, gemeldet hat. Und die hat gesagt, wir werden auf jeden Fall mit einem Referendum gegen den Beschluss vorgehen.
Und das ist sowas, wo die Parlamentarier dann ein bisschen die Füße stillhalten und sagen, na ja, also wir können nicht zu viel erwarten, weil wir müssen immer noch mit einem Referendum rechnen.
Naja, das war so, dass also es jetzt doch eine lange, breite Debatte gab und die Parlamentarier wissen auch, dass zurzeit, also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um die Rechte von Homosexuellen geht, dass es da doch eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die das unterstützt. Also insofern waren sie da jetzt sogar relativ, ich sag jetzt mal forsch, will ich das mal behaupten. Aber es ist natürlich immer wieder so, dass man sagt, na, wir können es nicht zu weit gehen. Wie machen wir das dann zum Beispiel vielleicht mit dem Adoptionsrecht und so weiter?
Klimaschutzpaket.
Und, ja, da gibt es auch wieder Punkte, dass man dann sagt, nee, wir können nicht zu weit uns vorwagen, sonst kriegen wir das insgesamt nicht durch. Also das gibt's schon, gibt's im Kleinen natürlich in Deutschland ganz ähnlich, dass man zum Beispiel, was weiß ich, innerhalb einer Koalition immer abwägt, dass beide Partner glücklich sind.
Einschätzung zur direkten Demokratie in der Schweiz von Dietrich Karl Moyer, Schweiz-Korrespondent. Wir sprechen uns gleich noch einmal. Mittlerweile ist die illustre Touristengruppe in der Erzählung Schokoladentauglich von Andrea Simmen gelandet, in Erwartung tollster Erlebnisse in der Schweiz.
Unsere fremden Gäste werden zum Car-Parkplatz geführt. Dort bewundern sie die Vielfältigkeit der Autonummern, fahren durch den Gotthard, schlürfen Merlot aus dem Boccarino in Lugano, sehen Palmen, Rebstöcke und andere Touristen, fahren über den Gotthard, sehen Bergspitzen, Kurven, Alpenrosen, ewigen Schnee und andere Touristen, fahren durch die Innerschweiz, sehen Berge, Schaukäsereien, Kühe, weiße Milch und andere Touristen, fahren nach Zürich, kaufen bei Sprüngli Schokolade und Pralinen ein, stolpern durch die Bahnhofstraße, sehen Berge von Weitem, Schnee- und Käseläden und einige Schweizer auf dem Heimweg. Im Flugzeug tauschen sie ihre Eindrücke aus und ab nach Japan oder Amerika. Eigentlich werden sie sagen, ist das gar nicht so schlimm. Ist bei ihnen ähnlich im Bayerischen, im Ober- oder Unterallgäu, in der Lüneburger Heide oder in Franken. Doch es gibt einen großen Unterschied. Die Ausländer haben recht. Die Schweiz besteht aus Bergen, Käse, Schokoladen und Banken, obwohl mir das ein ganz gescheiter Professor 10 Jahre ausreden wollte.
Die Erzählung schokoladentauglich von der Schweizer Schriftstellerin Andrea Simm. HR2, der Tag auf Weltreise, heute in der Schweiz unterwegs. Die Schweiz besteht aus Bergen, Käse, Schokoladen und Banken. Alles Klischees, haben wir gehört. Na und? Sagen sich viele Schweizreisende und haben dabei prominente Vorbilder. Meine Adresse lautet jetzt Montagnola bei Lugano, Schweiz. Mit einer Karte mit diesem Aufdruck teilte Hermann Hesse Mitte Mai 1919 seinen Umzug ins Tessin mit. Montagnola wurde dem Schriftsteller, Dichter und Maler zur neuen Heimat. Er blieb dort bis zu seinem Tod 1962. Heute erinnert in Montagnola ein kleines Museum an Hermann Hesse.
Die 2000-Seelen-Gemeinde Montagnola, gelegen auf einer Anhöhe oberhalb von Lugano, hat man von hier einen weiten Blick über den Luganer See. Mitten im Ort und doch etwas versteckt befindet sich der Palazzo Casa Camuzzi. Mit seinen verspielten Stuckelementen wirkt das Gebäude wie ein kleines Barockschloss. Doch als hier im Mai 1919 Hermann Hesse einzog, fand er eine eher bescheidene Bleibe vor. Weiß Regina Bucher, die Direktorin der Fondazione Hermann Hesse Montagnola.
Er hatte hier eine kleine Wohnung im ersten Stock auf der linken Seite, bestehend aus 4 Zimmern mit einer Terrasse. Damals hat das fast keine Miete gekostet, es war unbeheizbar, es war in schlechtem baulichem Zustand.
Als Hermann Hesse ins Tessin kam, steckte er in einer tiefen, persönlichen wie künstlerischen Krise. Seine erste Ehe war gescheitert, im Ersten Weltkrieg hatte sein Weltbild Risse bekommen. Seine Ersparnisse wurden von der Inflation aufgezehrt. Mit dem Umzug von Bern in die italienische Schweiz versuchte er, die Last abzuschütteln.
Er hat sich für das Tessin entschieden, weil er hier die Kultur seines geliebten Italiens gefunden hat und weil er hier ganz deutlich getrennt war von allen bisherigen. Das ist die andere Seite der Alpen. Er hat mal gesagt, ich bin jetzt auf der richtigen Seite der Berge.
In der Sonne des Südens änderte sich seine Situation schlagartig. Hermann Hesse erlebte regelrecht einen kreativen Schaffensrausch. Etliche seiner wichtigsten Werke entstanden hier, erzählt Regina Bucher.
In diesen ersten Jahren hat Hesse Klingsors Letzter Sommer geschrieben, er hat Siddhartha geschrieben, er hat Narzis und Goldmund geschrieben in der Casa Camuzzi. Also dieses Tessin war eine unglaubliche Inspirationsquelle für ihn. Eine neue Schaffensphase hat hier begonnen.
Hermann Hesse dichtete und begann damit intensiv zu malen. Es entstanden unzählige farbenfrohe Aquarelle. Seine Motive?
Fast ausschließlich Dinge, die er zu Fuß von Montagnola aus erreichen konnte. Also Tessiner Dörfer, Berge, Wiesen, Bäume. Der Baum als Symbol des Einzelnen hat ihn sehr beschäftigt. Er hat darüber auch geschrieben.
Eine Auswahl der Bilder ist zu sehen im kleinen Hermann Hesse Museum, in dem seit über 20 Jahren an den Schriftsteller, Dichter und Maler erinnert wird. Es befindet sich in der Torre Camuzzi, einem Nebengebäude der Casa Camuzzi. Gezeigt werden hier auch Fotos, Bücher und persönliche Gegenstände. Es sind wirklich durchweg Originalexponate. Darauf ist Regina Bucher, die das Museum leitet, besonders stolz.
Jedes Teil, das Sie hier sehen, jede Lampe, jeder Füllfederhalter, jede Zigarrenschachtel, stammt alles aus dem Besitz von Hermann Hesse. Das war relativ schwierig, das zusammenzutragen.
Etwa 12.000 Besucher kommen jedes Jahr in das Museum, in dem man quasi den Geist Hermann Hesses atmen kann. Die Casa Camuzzi verließ der Künstler übrigens nach 12 Jahren und zog in ein größeres Haus in Montagnola, die Casa Rossa, die ihm ein Mäzen überließ und die während der Nazizeit ein Anlaufpunkt wurde für politisch Verfolgte wie Thomas Mann oder Bertolt Brecht. Hermann Hesse lebte hier bis zu seinem Tod 1962. Er schrieb einmal, nie habe er so schön gewohnt wie im Tessin und keinem seiner Wohnorte sei er so lang treu geblieben.
Dietrich Karl Meurer war in Montagnola. Oberhalb von Lugano liegt das schnucklige Hesse-Museum. Lugano ist die größte Stadt im Tessin. Das wiederum war die am stärksten von Corona betroffene Region in der Schweiz. Dort gibt es viele Grenzpendler nach Italien. Und damit sind wir wieder in der Aktualität mit unserem Korrespondenten Herr Meurer. Wie wird denn dort und wie wurde auch mit Corona umgegangen?
Also man hat also wirklich extrem einen großen Schreck bekommen, einfach durch die Nähe zu Italien und natürlich auch, weil man sozusagen alles als erstes durchgemacht hat in der Schweiz. Die ersten Erkrankungen, die ersten Kliniken, die am Limit waren und so weiter und so fort. Und natürlich auch die ersten Reaktionen, also zum Beispiel das Schließen von Baustellen, das Schließen von Schulen. Auch das Tessin war, wenn ich es richtig erinnere, die erste Region, die gesagt hat, Großeltern dürfen die Enkelkinder nicht mehr sehen, nicht hüten. Also da hat man das alles durchgeboxt und ja, das war also wirklich eine tragische Zeit. Und jetzt atmet man so langsam wieder durch, wenngleich auch jetzt wieder die Regeln im Tessin noch strenger sind als im Rest der Schweiz.
Es gab aber auch in der gesamten Schweiz strikte Maßnahmen. Wurden die denn nach Region unterschiedlich auch umgesetzt?
Das war immer der Streit. Es gab einige Regionen, die haben quasi die Gefahrenlage unterschiedlich eingeschätzt oder anders eingeschätzt als zum Beispiel die Nachbarn. Aber es gab dann eben auch den sogenannten Gesundheitsnotstand, den die Regierung ausgerufen hat und hat gesagt, die Regeln müssen einheitlich, landesweit gleich sein. Und dann gab es großen Streit, gerade auch mit dem Tessin, die eben strengere Regeln hatten. Die haben gesagt, wir können das jetzt nicht lockern, das machen wir nicht, auf keinen Fall. Und dann hat man dann typisch Schweiz eine Regelung erlassen, dass es eben für alle gilt. Aber wenn es irgendwo eine besondere Lage ist, darf man auch strengere Regeln einführen.
Zeigt sich da wieder der Rösti-Graben, der ja die Deutschschweiz von der Westschweiz ohnehin trennt?
Naja, der Rösti-Graben, das ist ja sozusagen eigentlich immer das, was man so mit dem Augenzwinkern sagt, wenn die Landesteile unterschiedlich abstimmen bei Volksabstimmungen. Wenn also zum Beispiel die Westschweizer, die französischsprachigen Schweizer mal wieder europafreundlicher abstimmen als die Deutschschweizer zum Beispiel. Jetzt hat man tatsächlich statt vom Rösti-Graben vom Corona-Graben gesprochen, weil es tatsächlich aufgrund der unterschiedlich starken Betroffenheit mit Corona eben auch eine ganz unterschiedliche Lageeinschätzung gab. Da gab es zum Beispiel in der Deutschschweiz, die war weniger stark betroffen von Corona, den Ruf, das alles wieder schneller zu lockern. Die Regelung hat man nicht wirklich eingesehen teilweise. Und in der Westschweiz hat man im gleichen Augenblick, zum Beispiel vom Verband der Friseurgeschäfte, hat man dann Unterschriften gesammelt, dass man bitte noch nicht wieder öffnen sollte. Also da gab es komplett konträre Regeln oder Auffassung und Bewertung der Lage. Und da sprach man dann eben tatsächlich statt vom Rösti-Graben vom Corona-Graben, der durch die Schweiz geht.
Also bei der einen Sprachregelung wird eben auf der einen Seite Rösti, wird diese Kartoffelspeise gegessen und auf der anderen nicht. Und jetzt geht es um Corona-Regeln. Sie haben vorhin ja schon erzählt, dass eben die Neuinfektionen wieder steigen. Manche sagen oder äußern zumindest die Sorge, es könnte eine zweite Corona-Welle geben. Was bedeutet das denn für Sie als Korrespondenten? Fallen da andere wichtige Themen unter den Tisch, wenn sich alles um Corona dreht?
Also ich berichte ja auch und vor allen Dingen in den letzten Wochen fast hauptsächlich über alles, was die Weltgesundheitsorganisation, die ja in Genf ihren Sitz hat, angeht.
Jede Entscheidung, hatten Sie heute auch zu tun.
Genau, und natürlich auch heute. Und im Prinzip ist es so, dass ich also mit Mitte Januar, als die ersten Meldungen ja schon auf dem Markt waren, aber als dann die WHO-Maschinerie so ein bisschen anlief, wurde das Thema für mich Corona immer präsenter, immer stärker. Ich war auch zum Beispiel auch im Tessin, als es schon doch ein bisschen ganz mulmig war, ins Tessin zu fahren. Ich saß zum Beispiel in einem Schnellzug nach Bellinzona. Da war ich zumindest in dem Wagen, wo ich saß, der einzige Fahrgast. Und da denkt man wirklich, jetzt fährt man immer näher an die Gefahr ran. Das war schon ziemlich eindrücklich. Und dann war es natürlich so, auch hier gab es den Lockdown. Es gab auch von uns, von der Chefredaktion, die Anweisung, möglichst keine Dienstreisen zu machen, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Und da hat sich das Arbeiten komplett verändert. Ich habe normalerweise in den letzten Jahren immer so 2 bis 3 Fahrten irgendwo in die Schweiz hingemacht pro Woche, um mit den Leuten zu sprechen, um mir die Lage vor Ort anzuschauen. In den letzten Wochen im März, im April, im Mai bin ich so gut wie gar nicht umhergereist und habe die Interviews fast alle per Telefon machen müssen oder man kann sich dann helfen über Skype oder über sonstige technische Mittel. Und zum Beispiel die Bernhardiner, von denen wir dann vorhin gesprochen haben, das war dann überhaupt meine erste Dienstreise wieder. Und das war schon sehr, sehr anders. Das ist sehr, sehr einschränkend. Man kann nicht einfach jedes Thema sofort umsetzen. Man muss lange planen und ist letzten Endes, und das ist auch jetzt noch über weite Teile so, dass man doch weitestgehend, dass ich mich in Zürich aufhalte und hier im Studio bin.
Und Sie haben trotzdem heute über das Austrittsgesuch der USA an die WHO auch berichtet. Das muss man dann eben anders lösen. Und auch Urlaub oder Vertretungsregelungen sind anders in dieser Zeit. Das betrifft ja viele Korrespondenten, wie wir hier auch in der Weltreise immer wieder hören. Ja. Dietrich Karl Meurer in Zürich, ganz herzlichen Dank für die Schweizer Einblicke in dieser letzten Stunde hier in der Tag auf Weltreise. Wir sind zurück aus der Schweiz. Morgen führt uns die Weltreise in das nicht weniger spannende Österreich, ein Land, dessen verlockende Berge, genauer der Touristenort Ischgl, in diesem Jahr vor allem als Corona-Hotspot in die Schlagzeilen geraten sind. Dabei hat es doch noch mehr zu bieten, dieses Land. Wenn Sie noch einmal durch die Schweiz reisen wollen, dann steigen Sie einfach noch einmal ein. Unter hr2.de finden Sie unseren Podcast oder in der ARD-Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend und überlasse das letzte Wort einer Schweizer Kabarettistin, die sich gerne mit den Unterschieden zwischen Deutschland und der Schweiz auseinandersetzt, Hazel Brugger, hier in der Heute-Show des ZDF bei Oliver Welke.
Jenseits aller doofen Schweizer Witze, Hazel, es gibt da schon einen Mentalitätsunterschied, gerade auf der Autobahn, oder?
Ja, also auf der Schweizer Autobahn darf man halt einfach maximal 120 fahren. Und wenn man 3 zu schnell ist, dann muss man so viel zahlen, wie ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern kostet. Also ist jetzt nicht so mega viel, aber schon ein bisschen viel. Und in Deutschland darf man zu großen Teilen einfach machen, was man will, wie in einem Computerspiel. Aber man weiß halt, du hast nur ein Leben. Auf der Schweizer Autobahn ist alles in so einem strengen Korsett aus Regeln. Und die deutsche Autobahn ist eher wie so eine alleinerziehende, frustrierte, übermüdete Mutter von 8 Kindern, die einmal im Jahr mit ihnen in den Freizeitpark fährt, in den Europapark in Russen, sie dann morgens um 9 aus dem Auto lässt und ihnen hinterher schreit: Um 18 Uhr treffen wir uns auf Parkplatz F! Wer nicht kommt, wird nicht mitgenommen! Und insgeheim freut sie sich bei der Vorstellung, dass vielleicht 2 oder 3 es nicht schaffen werden. Jeden Morgen werden in Deutschland die Leute auf die Autobahn geschickt und man sagt, fahrt so schnell ihr könnt. Und alle fahren so schnell sie können. Und an der Spitze sind dann meist ein Mercedes aus der Nähe von Stuttgart und ein Audi aus der Nähe von München, die sich ein Rennen liefern, mit knapp 300 km/h tödlich kollidieren und für einen Unfall sorgen, der dann wiederum dafür sorgt, dass Stau herrscht. Der dann wiederum dafür sorgt, dass alle anderen auf der Autobahn nicht so schnell fahren können, wie sie gerne würden. Und das rettet ihnen das Leben. Das heißt, es werden einfach jeden Morgen 2 Leute für die Götter der deutschen Autobahn geopfert. Und in der Schweiz haben wir einfach nicht genügend Leute, um sowas zu machen. Ich war schon mal in einer deutschen Bank, weil ich wohne zur Hälfte der Zeit in Deutschland und zur anderen Hälfte in der Schweiz. Also falls die Steuerbehörde zuschaut, ich wohne zu 60% der Zeit in der Schweiz. Und dann dachte ich gehe mal in eine deutsche Bank, weil eine deutsche Bank ist wie so eine Übungsbank für eine richtige Bank. Wobei der Vergleich mit der Schweiz ist jetzt nicht ganz fair, weil unsere Banken hatten ja nach dem Krieg durch ominöse Umstände plötzlich irgendwie recht viel Gold, das wohl zum Teil vorher mal in Deutschland war. Egal. Also Schweizer Banken sind auf jeden Fall total einschüchternd. Man kommt rein, alles ist aus Marmor. Der Boden, die Wände sind aus Marmor, die Pflanzen, die Angestellten, alles aus Marmor. Es werden einem Sachen angeboten, die man nicht versteht. Ah, Tartufo, Ristretto, ja, Barbara Puppi. Und eine deutsche Bank ist mehr so wie ein Jugendzentrum. Da steht dann noch so eine gespendete Couch rum und man denkt sich, ja, oh, hätte man auch entsorgen können. Aber es ist lieb, dass die Mutter vom Dennis die Couch extra noch vorbeigebracht hat. Ja, ach, da ist ein Fleck drauf, der sich bewegt. Ja, interessant. Und ich weiß immer nicht, was mir lieber ist. Wenn die Bank viel schöner ist als die Wohnung, die ich mir von ihrem Geld gerne kaufen würde, oder wenn sie viel schäbiger ist. Weil wenn die Bank total pompös ist, dann heißt das ja, dass sie ihren Kunden zu viel Geld wegnimmt. Aber wenn die Bank runtergekommen ist, dann weiß man nicht, ob die Leute dort überhaupt mit Geld umgehen können. Oh,